Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Stark und ich kriege
Eisbrei. Die heutige Ausgabe beschäftigt sich mit dem Verhältnis von nachhaltiger Entwicklung und Demokratie. Genauer gesagt von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Demokratiebildung. Dazu habe ich mir drei Expertinnen und Experten eingeladen. Doch bevor es losgeht, erst einmal eine Musik, und zwar von Sergei Kovitsch, Magical Forest Entrance. Ich bin heute verbunden mit Julia Lange und Arila Feurich. Beide sind Mitarbeiterinnen im Projekt Thüringen 20 Plus Demokratie lernen von Vereint Zukunft bilden e.V. in Jena. Hallo Julia, hallo Arila, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Außerdem dabei ist Martin Abramowski vom Zukunftsfähiges Thüringen e.V. Er arbeitet dort im Nachhaltigkeitszentrum. Hallo Martin.
Hallo Uwe.
Zum Einstieg vielleicht erstmal die Frage an Julia und Arila. Was macht ihr denn in dem Projekt Thüringen 20 plus Demokratie lernen und was ist der Verein Vereint Zukunft bilden?
Also der Verein Zukunft bilden e.V. hat sich im November 2018 gegründet mit dem Ziel, ein neuer Trägerverein in Thüringen zu werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Projekt Thüringen 1919, was bis Ende 2019 gelaufen ist, einen neuen Trägerverein gesucht hat. Und man kann im Prinzip sagen, dass wir in Thüringen 20 plus die Arbeit fortsetzen, die wir begonnen haben 2018 in dem Projekt Thüringen 1919. Und der Verein Zukunft bilden e.V. hat jetzt inzwischen 16 Mitglieder und hat sich zum Ziel gesetzt, Demokratie- und Menschenrechtsbildung in Thüringen zu stärken und zu verankern.
Und was ist dann jetzt das Projekt Thüringen 20 plus Demokratie lernen?
Wie Arila gerade schon sagte, das Projekt Thüringen 20 plus knüpft an Thüringen 1919 an. Und das wurde anlässlich des Jubiläumsjahres 2019 auf den Weg gebracht. Da gab es ja relativ viele Demokratiejubiläen und ging vor allem darum, eben das, was ja gerade eben schon benannt wurde, die Demokratiebildung in Thüringen zu stärken. Und das Stärken sieht so aus, dass wir in allererster Linie mit Bildungseinrichtungen, Bildungsinstitutionen, Bildungsträgern, AnbieterInnen von Bildung insofern zusammenarbeiten, als dass wir ihnen eine Beratung und Prozessbegleitung anbieten im Bereich Demokratiebildung. Also wenn Träger Demokratiebildungsangebote in ihr Portfolio aufnehmen möchten oder die Angebote, die sie haben, reflektieren wollen, dann begleiten wir sie dabei und unterstützen sie in ihrer Qualifizierung in puncto Demokratiebildung. Das heißt in der Übersetzung, dass wir mit relativ vielen Lernorten recht eng zusammenarbeiten und immer wieder sozusagen zusammenkommen und schauen, okay, wie entwickelt sich die Arbeit der Träger vor Ort.
Und kannst du Beispiele nennen, was das für Lernorte für Träger sind?
Die sind tatsächlich super unterschiedlich. Also da sind sowohl Kindergärten dabei, als auch Schulen, als auch außerschulische Bildungsanbietende. Und da sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in der Kinder- und Jugendbildung tätige. Also das Feld ist tatsächlich recht vielfältig.
Martin, was macht denn der Verein Zukunftsfähiges Thüringen e.V. und im Speziellen das Nachhaltigkeitszentrum?
Der Verein versucht, Menschen zusammenzubringen, die sich für eine zukunftsfähige, für eine nachhaltige Entwicklung in Thüringen einsetzen. Das Nachhaltigkeitszentrum ist dabei ein Projekt vom Umweltministerium gefördert, kommt aus der lokalen Agenda-Arbeit im Ilm-Kreis und ist seit 2011 thüringweit damit beauftragt und engagiert, Kommunen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu begleiten, zu beraten, Informationsaustausch anzuregen. Gleichzeitig unterstützen wir auch Bildungsanbieter aus dem außerschulischen, nonformalen Bildungsbereich bei der Umsetzung und Qualitätsentwicklung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE. Wir begleiten da das Thüringer Qualitätssiegel BNE.
Arila und Julia, ihr habt neulich beim Weltweit-Wissen-Kongress einen Workshop angeboten, BNE und Demokratiebildung. In welcher Beziehung oder in welchem Verhältnis stehen denn eure Arbeit, die Demokratiebildung zu BNE aus eurer Sicht?
Also aus unserer Sicht hatten wir da verschiedene Ideen. Also zum einen haben wir Berührungspunkte in der Hinsicht, dass Julia zum Beispiel auch in diesem Feld schon auch tätig gewesen ist, beziehungsweise da auch Ideen mitgebracht hat. Und gleichzeitig, wenn man auf die Agenda 2030 oder eben auch die Sustainable Development Goals schaut, dann sieht man da ja durchaus Überschneidungspunkte, die man finden kann. sei es das Recht auf gute Bildung oder Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Und das sind ja Dinge, die sich durchaus in der Demokratie wiederfinden lassen oder in dem gesellschaftlichen, demokratischen Zusammenleben, wenn man so sagen kann. Und da für uns Demokratie ein bisschen mehr ist als ausschließlich Institutionenwissen und ganz viel eben auch mit dem Alltag zu tun hat, geht es für uns schon auch darum, schauen, gibt es im Alltag Anknüpfungspunkte an das Thema Demokratie. Da kann Nachhaltigkeit im Sinne von zum Beispiel langfristige Auseinandersetzung oder eben auch Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenbetrachtung schon eine wichtige Rolle ein.
Du hast jetzt den Begriff Demokratie verwendet und auch schon gesagt, es gibt ja so die Institutionendemokratie, gibt ja auch noch so andere Möglichkeiten und Verständnisse von Demokratie. Welches würdet ihr denn da so ansetzen?
Also wir haben ein relativ breites Verständnis von Demokratie. Also Demokratie ist für uns auf alle Fälle mehr als irgendwie alle 4 Jahre zur Wahl zu gehen oder Entscheidungen ausschließlich über einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen. Also in der Demokratie bemühen wir uns darum, zumindest ist das unser Ansatz, möglichst viele Beteiligte zu hören, Informationen transparent zu machen, also ein hohes Maß an Partizipation zu schaffen, eben so ein Austarieren zwischen so einem freien Spiel der Kräfte, also die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, dem Einzelnen zu gewähren, aber eben andersrum auch dieses freie Spiel der Kräfte einzuhegen durch Regeln zum Schutze von Minderheiten oder eben auch im Dienste eines bisher nicht näher benannten Gemeinwohls. Und das aber eben auf verschiedenen, ich sage jetzt mal, Ebenen. Also bekannt ist sicherlich der Demokratiebegriff nach Dewey, der unterscheidet Demokratie als Herrschaftsform, Demokratie als Gesellschaftsform oder Demokratie als Lebensform und geht nicht nur eben auf einer Ebene von Herrschaft um Gewaltenteilung, Parlamentarismus und die Wahlgrundsätze, sondern es geht eben auf so einer gesellschaftlichen Ebene durchaus auch darum, dass es einen sozialen Ausgleich zwischen privilegierten und weniger privilegierten Bevölkerungsgruppen gibt, dass Menschen die Gelegenheit haben, sich selbst zu verwalten oder aber eben auch, und das ist das, wo wir am ehesten ansetzen in unserer täglichen pädagogischen Arbeit, auf der Demokratie verstanden als Lebensform, wo es darum geht, dass ich als Einzelperson für demokratische Werte eintreten sollte, dass ich als einzelne Person die Möglichkeit habe, in meinem lokalen Umfeld zu partizipieren, dass ich als einzelne Person in der Verantwortung bin für die Anerkennung von anderen, mit denen ich zu tun habe und auch von denen ich weiß, dass es sie gibt, dass ich mich auch als Bürgerin einbringen und engagieren kann, wenn ich das denn möchte. Da geht es wirklich vorwiegend darum, im Alltag demokratisch miteinander zu interagieren. Und da kommt man dann wieder auf das zurück, was ich vorhin so meinte eben, dass ich mich darum bemühe, möglichst viele Bedürfnisse zu sehen und die zu berücksichtigen und dabei möglichst viele zu beteiligen und das möglichst diskriminierungsarm.
Wie würde dann so ein demokratischer Prozess idealerweise ablaufen? Vielleicht können wir das daran bildlich machen.
Da hätte ich dann noch die Gegenfrage, was du meinst mit demokratischer Prozess. Also geht es darum, wie zum Beispiel an so einem Lernort dann, wie so eine Prozessbegleitung sozusagen an so einem Lernort aussieht? Oder geht es darum, was macht ein Entscheidungsfindungsprozess demokratisch?
Genau, letzteres. Also die Frage ist, wie sieht dann der Weg zu einer Entscheidung aus, der möglichst demokratisch abläuft?
Grundsätzlich lässt sich sicherlich kein Rezept finden, das sozusagen sagt, okay, jetzt mache ich diesen Schritt, jeden Schritt und dann ist es automatisch eine demokratische Entscheidung. Die Frage ist, glaube ich, immer eher, ist er demokratisch genug? Sind wir sozusagen mit dem Ausmaß, was wir an Demokratie jetzt hier irgendwie realisieren konnten, so glücklich wie möglich? Also was ich vorhin ja schon mal meinte, dass eben möglichst viele relevante Beteiligte eben auch beteiligt werden. Also wen betrifft eigentlich jetzt die jeweilige Entscheidung? Sind alle mit am Tisch? Sind die mit einbezogen worden? Dann wie kommuniziere ich mit diesen Menschen? Sind sozusagen alle irgendwie gut informiert worden? Oder gibt es Entscheidungen in in kleinen Runden, inwiefern es eine kleinere Runde mandatiert, Entscheidungen zu fällen für eine größere Runde. Oder aber auch zu gucken, dass nicht nur die Entscheidungsfindung, das Ergebnis im Blick genommen wird, sondern dass eben auch der Prozess selbst in den Blick genommen wird, dass man also nicht dem Ergebnis, dem Ziel, die Entscheidungsfindung, dass dem nicht alles untergeordnet wird, dass Bedürfnisse eben sichtbar gemacht werden, dass vielleicht auch nochmal innegehalten wird, um nochmal zu reflektieren, okay, mit welchen Annahmen sind wir eigentlich gerade da? Also das sind relativ viele Unterpunkte, von denen ich denke, dass sie einen Prozess demokratischer machen können.
Du hast es jetzt gehört, was Julia zu demokratischen Prozessen sagen. Inwieweit deckt sich das denn mit Prozessen bei nachhaltiger Entwicklung? aus deiner Perspektive?
Das ist sehr, sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Meine Erfahrungen aus dem Nachhaltigkeitszentrum laufen in eine ganz ähnliche Richtung. Auch im Bildungsbereich, den wir im Nachhaltigkeitszentrum begleiten, in dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, gibt es Ansätze, die ganz, ganz ähnliche Fragen stellen. Wie kommt man als Mensch, also nicht nur auf institutioneller Ebene, sondern auch in seinem Alltagsleben, mit seinem Umfeld in Kontakt. Wie kann man sich da einbringen? Wie kann man dort sein Umfeld auch mitgestalten? Ein Beispiel wäre da das Studium Fundamentale an der Universität in Erfurt, an der Uni Erfurt, das Stufo Nachhaltigkeit. Und da Grundlagen dafür sind ganz ähnliche Anforderungen, wenn Studierende mit Vereinen aus Erfurt Projekte machen und dann sich die Frage stellen, wie können wir solche Projekte umsetzen und niemanden dabei ausschließen? Wie kann man die partizipativ gestalten? Wie kann man auch sich selbst beim Handeln reflektieren und alle auch irgendwie beim Lernen beteiligen, Entscheidungsfähigkeit fördern? Das sind alles Stichworte, die ich in ähnlicher Art und Weise so von Julia jetzt auch gehört habe. Also von daher würde ich meinen, dass also die gedanklichen Grundlagen doch sehr eng beieinander stehen.
Nun ist die nachhaltige Entwicklung und auch die BNE ja doch von verschiedenen Dimensionen geprägt, also die soziale, ökologische und ökonomische Dimension. Und dann kommt dazu ja auch noch so eine räumliche und zeitliche Dimension. Inwieweit können denn da demokratische Prozesse bei Entscheidungsfragen für nachhaltige Entwicklung dann überhaupt noch eine effektive Anwendung finden, wenn wir die Grundlagen, die ihr gerade genannt habt, zugrunde legen, dass möglichst viele, alle Betroffenen beteiligt werden sollen? Wie ist das miteinander in Einklang zu bringen aus eurer Sicht?
Also ich glaube, grundlegend kann man sich schon erstmal vor Augen halten, dass so ein demokratischer Prozess, wenn man ihn denn angeht, nicht etwas ist, der mal so schnell nebenbei oder relativ zügig abläuft, sondern dass es etwas ist, wofür man auf jeden Fall viel Zeit einplanen sollte. Insbesondere dann, wenn man wirklich das Bestreben hat, so viele Zielgruppen oder so viele Personen wie möglich mitnehmen zu wollen. Und diese... Also man könnte ja sonst auch sagen, okay, wir stimmen ab, damit haben wir alle irgendwie ins Boot geholt und das, meistens ist es ja auch so, dass man irgendwie, wenn man abstimmt oder so eine Wahl hat oder ein Handzeichen gibt, dass das viele darunter verstehen, dass man schon irgendwie Demokratie mit in den Prozess eingebaut hat. Und das ist aber gar nicht so sehr das, was wir eigentlich meinen, sondern uns geht schon darum, auch diesen Meinungsaustausch zu fördern. Und so habe ich jetzt auch Martin verstanden, dass es darum geht, wirklich Ansichten, Perspektiven in den Austausch zu bringen. Und das ist nicht was, was irgendwie ganz schnell geht, sondern es ist eben was, was Zeit braucht und wofür ich aber denke, es sich auf jeden Fall lohnt, diese Zeit auch einzuplanen und mitzudenken. Und ansonsten ist es natürlich schon auch so, dass wenn man gerade diese ökonomischen oder sagen wir mal Effizienzgedanken oder Dimensionen irgendwie mit hat oder mitdenken möchte, dass es durchaus ja auch möglich ist, Untergruppen beispielsweise zu bilden, die dann Repräsentanten widerspiegeln oder die eine Stimme für eine bestimmte Gruppe haben oder legitimiert sind.
Martin, jetzt sind ja nun die Prozesse nachhaltiger Entwicklung, wenn sie demokratisch ablaufen sollen, wie wir gehört haben, zeitaufwendig. Aber haben wir denn aus Sicht der Nachhaltigkeit die Zeit überhaupt noch, um da alle entsprechend demokratisch mit einzubinden? Oder müssten wir nicht viel schneller handeln? Also wenn wir die Frage des Klimawandels anschauen, dann müsste das ja doch recht schnell gehen eigentlich.
Ich denke, dass wir nur mit einer demokratischen Absicherung so einen Prozess der nachhaltigen Entwicklung wirklich gestalten können und umsetzen können. Es wurden ja vorhin schon die unterschiedlichen Prozessebenen angesprochen, dass es nicht nur auch um die Institutionen geht, sondern auch um das Alltagsleben. Und der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung muss sich ja vor allen Dingen dann auch im Alltag der Menschen widerspiegeln beziehungsweise dort umgesetzt werden. Und du hattest vorhin diese unterschiedlichen Dimensionen oder Zusammenhänge angestellt. Das ist natürlich ein dickes Brett bei der nachhaltigen Entwicklung. Der Leitspruch war ja von jeher global denken, lokal handeln, da spielen sich ja vielleicht auch diese unterschiedlichen institutionellen Ebenen wieder. Und die Erfahrung war, dass die Prozesse, die gerade auf lokaler Ebene durch das Engagement von vielen vor Ort auch ins Leben gerufen worden und umgesetzt worden, dass das Prozesse waren, die auch ins Laufen gekommen sind, dass das die Projekte konkretisiert hat, Umsetzungsbeispiele und gute Beispiele geschaffen hat, da wo sich Menschen vor Ort engagiert haben. Also ich denke, eine Nachhaltigkeit einzig und allein auch wichtig, aber einzig und allein verankert in Grundgesetzen, wird diesen Prozess nicht tragen können. Es wird auf jeden Fall auch darum gehen, viele Menschen mitzunehmen und sie zu engagieren. Über welche Zeiträume wir dann sprechen, darüber wird ja jetzt gerade auch sehr engagiert diskutiert. Mit Blick auf Kohleausstieg zum Beispiel werden da ganz unterschiedliche Zeithorizonte miteinander verhandelt. Wir sind auf jeden Fall schon an dem Standpunkt, dass über diese Zeithorizonte gesprochen wird und dass es ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass ein schnellstmöglicher Ausstieg notwendig ist. Insofern ist dieser demokratische Aushandlungsprozess an dieser Stelle im Laufen, wie er konkret jetzt ausgestaltet, umgesetzt wird. Bin ich, glaube ich, zu wenig Fachmann. Aber ich sehe, dass da auch über unterschiedliche Wissensbereiche Wissen miteinander vernetzt werden muss. Egal, ob das ökonomische, ökologische und soziale Aspekte sind, die da jetzt gerade auch, wenn es um die Regionen geht, in denen die Kohle gefördert wurde, wie die sich wieder stärken müssen. Also das ist natürlich immer nur dann wirklich zielführend, wenn auch die unterschiedlichsten Ansichten da auch einbezogen werden und wirklich auch fair miteinander ausgehandelt werden können. Dann kann man da auch im Sinne der nachhaltigen Entwicklung Veränderungen vorantreiben.
Weil du gerade das Stichwort Kohleausstieg sagst, wie ist es denn jetzt aus Demokratie Sicht. Da gab es eine Kohlekommission, da waren alle gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten, die haben sich beraten und auf deren Grundlage wurde jetzt das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet. Ist damit jetzt irgendwie alles gesagt und das wird so kommen? Oder gibt es da noch Wege und Möglichkeiten, daran was zu ändern? Und wenn ja, wie könnten die vielleicht aussehen oder wie müssten die aussehen, damit es dann trotzdem eine Legitimation gibt, die eben auf demokratischen Wege herbeigeführt wird?
Also die geht es jetzt darum zu fragen, inwiefern es sozusagen möglich ist, bereits getroffene politische Entscheidungen gegebenenfalls auch nochmal an den aktuellen Bedarf dann anzupassen und nachzusteuern?
Genau, die Frage ist einfach, es ist jetzt eine demokratische Entscheidung gefällt worden, auch mit einer gewissen Grundlage und ja, gilt die jetzt für immer oder was können wir damit machen?
Na, das knüpft vielleicht nochmal an das an von vorhin. Ist dieser Entscheidungsprozess demokratisch genug gewesen? Also sind alle Akteure sind die sozialen Akteure, sind die ökologischen Akteure, sind die ökonomischen Akteure in diesem Entscheidungsprozess hinreichend mit eingebunden worden? Mein Eindruck ist es jetzt nicht, dass alle von allen Seiten sagen würden, das ist eine Entscheidung, die dem folgt, was wir favorisieren würden. Und solange sich einzelne Akteure nicht in so einer Entscheidung sehen, haben sie immer wieder auch die Möglichkeit, oder sollte es zumindest auch immer irgendwie die Möglichkeit geben, das zur Agenda zu machen. Also welche Interessen sind bisher einfach nicht berücksichtigt worden? Und das demzufolge sind sozusagen Entscheidungen da ja nie final, sondern es muss immer wieder nachgesteuert werden. Und das lässt eine Demokratie grundsätzlich ja zu, Nachsteuerungen. Und das ist dann sozusagen dann die Frage von dem Aushandlungsgeschick. Inwiefern ist es mir möglich, innerhalb dieses Entscheidungsprozesses diese verschiedenen Perspektiven miteinander zu versöhnen, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber so eine Entscheidung ist definitiv nicht zwangsläufig final, wenn es genügend berechtigte Gegeninteressen gibt, die diese artikulieren können, dann ist es eher noch eine Frage der, wer kann welche Interessen wie artikulieren.
Wenn ich da jetzt so eine politische Perspektive einnehme, dann würde die Politik vermutlich sagen, es waren da alle gesellschaftlich relevanten Gruppen einbezogen und das ist jetzt so entschieden und die müssen eben genau beachtet werden? Welche fehlen denn aus eurer Sicht noch?
Also am Beispiel für die Kohle kann ich das jetzt relativ schlecht nur sagen, wer da vielleicht wenig eine Rolle gespielt hat, weil ich in dem Thema nicht genug drin bin. Aber grundsätzlich kann man schon, glaube ich, wenn man auf Beteiligungsprozesse oder Teilhabeprozesse in unserer Gesellschaft blickt, sehen, dass insbesondere Menschen, die eben sozial benachteiligt sind, wenig einbezogen sind. Sei es aus Gründen, weil eben ein alleinerziehendes Elternteil vielleicht nicht die Zeit aufbringen kann, weil eben Betreuungsbedarf in dieser Zeit notwendig ist und es niemanden gibt, der das auffangen kann oder der das Kind in dieser Zeit betreut und damit schon gar nicht die Möglichkeit für diese Person da ist, dass sie sich die Zeit nehmen kann. Oder weil es Kinder vielleicht auch gar nicht vorgelebt bekommen, dass man sich engagieren kann, dass man sich einbringen kann. Und in der Hinsicht, glaube ich, gibt es da schon noch einiges an Entwicklungsbedarf, den man durchaus deutlich machen kann, wenn man auf gerade Gruppen guckt, die in unserer Gesellschaft eigentlich nicht so sehr repräsentiert sind und besonders im Mittelpunkt stehen.
Thank you.
Welche Möglichkeiten des Eingreifens, des Steuern haben denn da aus eurer Sicht BNE und Demokratiebildung, um Prozesse in dem Sinne demokratischer zu gestalten?
Na, ich glaube, wir müssen versuchen zu unterscheiden, wofür sind die Bildungsangebote gut oder was ist das Ziel von den Bildungsangeboten versus politisches Agieren, und das ist nicht synonym. Also zumindest mein Demokratiebildungsverständnis sieht nicht vor, in einem 1:1 kausalen Verhältnis politische Entscheidungen herbeizuführen. Demokratiebildung ist für mich eher, andere Menschen dazu zu befähigen, an diesem Entscheidungsfindungsprozess teilzuhaben und sie auch dazu zu ermutigen, diese Möglichkeiten wahrzunehmen, und aber nicht, um selbst in eine konkrete politische Aktion zu gehen. Das sehe ich da nicht. Und das heißt, die Möglichkeit von DemokratiebildnerInnen sehe ich in allererster Linie darin, Menschen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sie haben, Menschen sprechfähig zu machen, Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen in kleinem Umfeld zu ermöglichen, rhetorisches Geschick vielleicht auch mitzugeben, aber auch zu verstehen, wie funktioniert Agenda-Setting, und dann aber wiederum die Leute dazu eben zu ermutigen, letztlich selbst politisch aktiv zu werden.
Martin, versteht sich BNE da so, da politische Entscheidungen voranzubringen oder auch in dem Sinne Menschen zu befähigen, sich einzubringen?
BNE, also als Bildungsansatz der nachhaltigen Entwicklung folgend, hat natürlich den ganzheitlichen Ansatz, und da spielen politische Ansätze auch eine Rolle. Aber die Befähigung, so wie sie Julia darstellt, ist ein ganz, ganz zentrales Element auch der BNE. Die vorhin angesprochenen Projekte an der Universität Erfurt als Service Learning, das Umfeld in das Lernen mit einzubeziehen, bedeutet ja, dass man sich auch gewissen Problemen erstmal stellen kann, sich ein Bewusstsein für Problemlagen erarbeiten und selbst erschließen kann. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage, um sich politisch dann auch weiter zu engagieren oder weiter auch zu äußern. Ich denke, da leistet sozusagen BNE Grundlagenarbeit.
Darf ich noch eine Sache ergänzen?
Aber bitte.
Was vielleicht jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber wie ich sowohl BNE als auch Demokratiebildung verstehe, ist, es nicht darum geht, anything goes aufzuzeigen, sondern schon sozusagen Missstände auch sichtbar zu machen und Machtasymmetrien sichtbar zu machen. Das, was Rita vorhin auch schon benannt hat, dass sozusagen die unterschiedlichen Teilhabechancen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen das eben auch zum Thema zu machen. Also es geht schon auch nicht um eine allgemeine irgendjemanden dazu befähigen, sondern es geht ganz bewusst auch darum, marginalisierte Gruppen zu befähigen und auch zu benennen, dass es um marginalisierte Gruppen geht und dass es auch unterschiedliche Teilhabechancen gibt und das tatsächlich auch kritisch zu hinterfragen.
Das klingt dann ja fast aber auch ein bisschen wie eine Aufgabe, das politische, demokratische System ein Stück weit zu beeinflussen, weil im Moment scheint mir das ja nicht so.
Na, dann geht's ja schon darum, bis zum gewissen Grad einen Ausgleich zu schaffen. Also wenn es mir darum geht, Menschen zu befähigen, am demokratischen Prozess teilzuhaben, dann will ich natürlich nicht nur die Menschen befähigen, die ohnehin schon die besten Chancen dazu haben, sondern dann möchte ich natürlich für diesen Ausgleich sorgen und auch die Menschen befähigen, von denen ich glaube, dass es ihnen deutlich schwerer fällt und dass sie viel mehr ausgeschlossen sind von diesen Teilhabemöglichkeiten. Inwiefern das nachher den verschiedenen Bildungsangeboten gelingt, ist nochmal eine andere Baustelle oder eine andere Frage. Aber der Ansatz ist auf alle Fälle, möglichst vielen Menschen diese Teilhabechancen einzuräumen. Und das kommt ja aus der Beobachtung heraus, dass wir sehen, dass es eben nicht allen Menschen gleich möglich ist.
Aber ist es dann damit getan, dass dann Menschen befähigt sind zu reden, sie wissen, wo an wen sie sich wenden müssen? Oder ist es nicht auch ein Problem des Systemischen, dass einfach die da gar nicht die Möglichkeit haben, sich einzubringen entsprechend? Vielleicht kann man das nochmal auf BNE-Prozesse beziehen oder auf nachhaltige Entwicklungsprozesse.
Letztendlich richten sich diese Bildungsangebote natürlich auch an ganz unterschiedliche Akteursgruppen und an unterschiedliche Menschen. Und ich unterstütze da Julia genauso in der Demokratiebildung, wie es wichtig ist, dort gerade denen eine Stimme zu geben, die sie nicht haben. Geht es eben auch darum, genau die Missstände oder die eben nicht nachhaltigen Entwicklungen aufzuzeigen, dort, wo sie entstehen. Das bezieht sich da genauso aufs Soziale wie das Ökologische.
Vielen Dank an euch drei. Gibt es denn noch etwas zu eurer Arbeit, das ihr gern noch loswerden wollt?
Also ich würde gern noch ergänzen wollen, dass es natürlich zum einen darum geht, Gruppen zu hören oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sich äußern zu können und dass unterschiedliche Perspektiven zueinander kommen. Ich glaube aber schon auch, dass es darum gehen muss, Strukturen zu erleben und auch Erfahrungsräume kennenlernen zu können. Und das kann man beispielsweise ja, indem man zum Beispiel in Kindertagesstätten, Kindergärten die Möglichkeit eröffnet, Strukturen dort schon zu etablieren, dass Kinder schon von ganz früh an lernen, sich auszudrücken und äußern zu können und darüber eben aber auch zu erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie dieses Recht haben, sich zu äußern, schon erfahrbar zu machen und diese Strukturen auch mitzugeben.
Das heißt, demokratische Bildung fängt eigentlich ganz am Anfang schon an im Kindergarten. Martin, auch du wolltest noch was ergänzen?
Nachhaltige Entwicklung lebt natürlich vom Problembewusstsein, von den Sachen, die hier auf diesem Planet oder in unserem Land nicht nachhaltig sind, nicht nachhaltig laufen. Der angesprochene Klimawandel ist dafür ein sehr prominentes Beispiel. Die Beispiele entwickeln sich aber genauso auf regionaler Ebene, auf kommunaler Ebene sind auch Menschen bestrebt, zukunftsfähig sich aufzustellen beziehungsweise ein zukunftsfähiges Leben zu führen. Insofern ist das Problembewusstsein für nachhaltige Entwicklung auf der einen Seite wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, so etwas wie eine positive Vorstellung, eine positive Vision von Zukunft zu haben, in der man leben möchte, die eben nachhaltiger ist als die, die man heute hat. Insofern möchte eben auch dieser Bildungsansatz dafür werben, sich Gedanken über das Morgen zu machen, wie es gestaltet werden kann. Und dabei spielen natürlich demokratische Prozesse eine ganz zentrale Rolle, so wie wir das vorhin gesagt haben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Martin Abramowski vom zukunftsfähigen Thüringen e.V. und dem Nachhaltigkeitszentrum, ebenso wie an Julia Lange und Arila Feurich vom Verein Zukunftsbilden e.V. aus Jena. Vielen Dank für eure Teilnahme an diesem Gespräch.
Bitteschön.
Vielen Dank.
Songs became monuments of water poured into the sand when love was blossoming. Gave what I had when it wasn't what was wanted nor needed. Is that an excuse so you can keep it? Love is no refunds, that's why we feel cheated. No one to blame, yet no use being lenient. Romanticism pictures us meeting on a day, so feeding far away in the future where depression can't claw this no more, nor would it or could it. Impatient me wishing it was sooner. Realism sees us splitting, time goes by, and we find what we look for in each other inside. We don't look at each other and find someone who cares, but resentment for reminding each other of past fears. So talks are less frequent, we'll come across pictures of each other in the arms of another lover beaming. Just another chapter in the book, never finished. One day you play the song and cry tears, cause you remember. Your man's gonna ask what's wrong, you say nothing and erase it. A memory to trace the one that made it. You've learned to let go of the past and so I faded. You know it to be true, you just hate it cause I say it. Promises, songs became monuments of old sworn solemnly. Back in 2003 we used to wreck songs on tapes, making beats on the PlayStation, bang them on your N-Gage. Kids hating, never gave a thought, I thought I would be a star. We be on, all them hoes gonna be there when we perform. Dreams of a teenager met with a crew, thought we would be major.
but setbacks have changed us. Your bro always gotten some shit. Me and mom's always fighting. I dropped out of high school, you dropped the mic. Then I locked myself in, made songs and kept writing. Met my first girlfriend, everything was tight then. 3 years later, hit rock bottom, I had to change. You was in debt, stressing hard, dog, I felt your pain. I bought pies for your crib, brought food on my visits. You asked me if I'm really still spitting. Played you my newest songs, you would never listen. Started sneak diss in my plans, I saw the ending. When you unfriended me, I was grinning. A year later, walked past me, pretending that I'm a stranger. False pride on both sides, you were probably jaded from seeing me doing me without you. Like I won't make it, it's all good, live your life. You know what fucks me up? We will never get to see each other coming up.
Damit endet die heutige Ausgabe der Sendereihe
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich rede frei.
Das Thema der heutigen Ausgabe war das Verhältnis von BNE und Demokratiebildung. Ich hoffe, es war interessant. Wer die Sendung nochmal nachhören möchte, kann das in Kürze in der Mediathek von Radio Frei. Die bisherigen Ausgaben der Sendereihe findet ihr unter www.geborgte-zukunft.de. Rückmeldungen, Kritiken, Anregungen gerne per Mail an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Fürs Zuhören bedankt sich bei euch Uwe. Bis zum nächsten Mal.